ARD.
SWR Kultur. Forum.
Kampf gegen Kinderpornografie. Ist der Staat machtlos? Die Polizei geht langsam in die Knie, das sagte kürzlich ein Funktionär der Deutschen Polizeigewerkschaft aus Bayern. Die Anzeigen wegen Kinderpornografie in Deutschland nehmen rasant zu. Das liegt vor allem daran, dass mehr Fälle gemeldet werden und dass Smartphones anders genutzt werden. So oder so ist die Flut der Anzeigen besorgniserregend, zumal Nacktbilder von Kindern und Jugendlichen das Internet überschwemmen, echte und auch zunehmend manipulierte mit künstlicher Intelligenz erzeugt. Wie gut sind Polizei und Justiz dagegen gerüstet und wie kann man Kinder und Jugendliche schützen? Darum geht es heute im Forum, im Programm SWR Kultur. Ich diskutiere darüber mit diesen Gästen. Eike Bohne-Winkel vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er lehrt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern zu polizeilicher IT und Cybercrime. Mit der Privatdozentin Dr. Anja Schmidt, zurzeit Universität Frankfurt. Sie ist Vorsitzende der Fachgruppe Digitale Gewalt beim Deutschen Juristinnenbund. Und Lea Peters, Referentin für digitalen Kinderschutz beim Verein ECPAT Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung. Polizeigroßeinsatz gegen Kinderpornografie. Zwei Männer wegen Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt. Geschäftsmann muss wegen Kinderpornografie 3 Jahre in Haft. Solche Meldungen lesen oder hören wir fast täglich. Wie groß ist das Problem, Frau Peters?
Also ich glaube, die Zahlen, wie Sie es am Anfang auch schon beschrieben haben, sind auf jeden Fall steigend. Wir sehen einen Zuwachs von Betroffenen, wir sehen einen Zuwachs von TäterInnen in allen Altersgruppen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, was bewusster geworden ist, wo die Zahlen sicherlich gestiegen sind, aber auch das Hellfeld einfach größer geworden ist, was nicht heißt, dass das Dunkelfeld nicht auch immer noch größer ist als das, was wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, was wir angehen müssen, wo wir bessere Strategien brauchen, um das zu bekämpfen und um Kinder und Jugendliche besser zu schützen zukünftig.
Lässt sich das Problem in Zahlen aussagen und festmachen, Herr Bohne-Winkel?
Ja, also es gibt sogar vom BKA ein eigenes Lagebild mittlerweile zu der ganzen Problematik. Das ist kein Geheimnis, dass die Zahlen einfach nach oben gehen.
Das hat ja einen bestimmten Grund. Das liegt vor allen Dingen an Hinweisen, die aus den USA kommen. Können Sie dazu was sagen, Herr Bohne-Winkel?
Ja, also die Hinweise, die wir aus den USA erhalten, die sogenannten NCMEC-Fälle, so wie wir sie nennen, die sind natürlich auch angestiegen. Diese Fälle kommen halt eben von den Internet- und Service-Providern, Hosting-Providern aus den USA. Die werden dann letztendlich ja schon gebündelt, alles, was Deutschland einen deutschen Tatort hergibt, an das BKA übermittelt. Und von da aus gehen die Fälle dann in die entsprechenden Länder, in die Landeskriminalämter und dann vielleicht sogar noch weiter runter auf die entsprechend zuständigen Dienststellen.
Also die haben Daten zur Verfügung, die wir in Deutschland nicht haben. Ne? NCMEC ist die Abkürzung für National Center for Missing and Exploited Children. Und ohne die würden die Fallzahlen ganz anders aussehen. Würden sie trotzdem ansteigen?
Die Zahlen würden trotzdem ansteigen. Wir würden dann über ganz andere Zahlen natürlich reden. Das sind ja nicht ausschließlich nur die Meldungen, die wir aus den USA bekommen. Also wir generieren ja auch eigene Verfahren und kriegen auch Meldungen aus anderen Bereichen. Allerdings ist das einfach die Masse, die wir über die Organisation NCMEC bekommen. Das ist auch klar.
Also der Trend geht auf jeden Fall nach oben.
Definitiv.
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es ja x Gesetzesänderungen im Bereich Kinderpornografie, unter anderem das Reformpaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 2020. Frau Schmidt, hat das überhaupt etwas gebracht?
Ja, also ich denke, die gesetzlichen Regelungen sind durchaus auch sinnvoll erweitert worden. Inzwischen ist ja das Cybergrooming auch strafbar.
Cybergrooming, sollen wir es gleich erklären? Ja, es geht um die Anbahnungskontakte durch Erwachsene, ne, die sich als Gleichaltrige ausgeben und die versuchen, Kontakte zu kriegen zu Kindern und Jugendlichen übers Internet. Ne?
Cybergrooming. Über soziale Medien, da werden dann Kinder und Jugendliche auch dazu bewegt, Nacktdarstellungen von sich anzufertigen, mit denen sie dann erpresst werden können zu weiteren Handlungen oder vielleicht sogar offline zu einem sexuellen Missbrauch. Also es tut sich da einiges, es steht allerdings auch einiges in Kritik. Zum Beispiel ist ja der Mindeststrafrahmen für den Besitz von Kinderpornografie auf 1 Jahr angehoben worden. das soll ja jetzt auch wieder geändert werden. Mhm. Also ne, man muss im Bereich ja, sexualisierte Gewalt gegen Kinder auch immer genau schauen, was ist eine sinnvolle, verhältnismäßige Strafverfolgung und was ist vielleicht auch nur bloße Symbolpolitik.
Ja, über die Mindest- und Höchststrafen wollen wir noch mal reden und genau über diese Frage. Warum gehen dann aber jetzt die Zahlen nicht runter? Da müsste doch irgendwann mal sich eine Wirkung zeigen, oder?
Ich denke, man kann das Hochgehen der Zahlen durchaus auch positiv sehen, weil es ja auch auf eine erhöhte Anzeigebereitschaft zurückgehen kann und dass also wirklich auch mehr Taten aufgedeckt werden. Allerdings ein zweiter Grund für das Höherwerden der Zahlen wird ja vermutlich auch sein, dass inzwischen viele Menschen ein internetfähiges Endgerät haben und einfach selber die Möglichkeit haben, Missbrauchsinhalte herzustellen, ins Netz zu stellen, weiterzuleiten an Dritte. Und über diese sogenannten Deepfake-Apps besteht ja jetzt auch für technisch nicht versierte Personen die einfache Möglichkeit, sexualisierte Deepfakes herzustellen von anderen Personen.
Die Verlockung und die Versuchung sind dann einfach größer? Oder vielleicht auch der Zufall oder die Unbedarftheit? Spielt das alles zusammen, dass es da mehr Fälle gibt?
Also ich denke, im Bereich von Kindern und Jugendlichen, ne, der Anteil der TäterInnen sozusagen ist ja unter Minderjährigen relativ hoch. 40%, glaube ich, sind es in der PKS 2023 bei Missbrauchsinhalten. Das ist ja naheliegend, dass es sich da auch um jugendtypische Grenzüberschreitungen handelt, die jetzt nicht unbedingt von einem pädosexuellen Interesse getragen sind.
Aber
die
Sie
natürlich trotzdem
von,
grenzüberschreitend sind und gefährlich sind für die Betroffenen.
Aber Sie sagen Missbrauchsinhalte, also Kinderpornografie oder Missbrauch?
Ja, das ist ja ein sehr grundsätzliches, begriffliches Problem. Pornografie ist eigentlich ein Begriff, der ja aus dem Wahrnehmungsschutz kommt rechtlich, ne, dass bestimmte Personen bestimmte Inhalte nicht wahrnehmen sollen. Wenn wir aber über Missbrauchsinhalte oder reale Kinderpornografie sprechen, geht es ja in erster Linie oder ne, das schwere Unrecht, was damit verwirklicht ist, ist, dass die Rechte der Kinder und Jugendlichen, die da dargestellt werden, verletzt werden. Und auch der Begriff Pornografie ist ja inzwischen ja, durchaus enttabuisiert. Das sollte man deshalb nicht vermischen, sondern wirklich klar darauf aufmerksam machen, Missbrauchsinhalte oder missbräuchlich hergestellte oder genutzte sexualbezogene Inhalte von anderen Personen sind einfach, das ist schwerwiegendes Unrecht.
Also der Begriff Kinderpornografie der kinderrechtlichen Organisation nutzen wir den schon lange Jahre nicht mehr. Es gab die Initiative der Luxemburg Guidelines, wo es eben um Terminologie in dem Bereich gibt, wo Deutschland auch mit dran gearbeitet hat. Und dort wurde bereits festgelegt, dass dies ja nicht der Tat angemessene Sprache ist. Also Pornografie ist ja an sich erstmal ein neutraler Begriff, der allgemein ja keine Illegalität oder Straftaten zugrunde liegend hat. Aber wenn wir von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sprechen, dann ist es immer eine Straftat. Also bei Jugendlichen natürlich untereinander, wenn die Peer-to-Peer, also eben zwischen 14 und 18 sind und Peer-to-Peer mit Einstimmung gegenseitig Bilder teilen, dann ist das was anderes. Aber gerade bei unter 14-Jährigen ist es eben immer eine Straftat, weil da dieses Bewusstsein einfach noch nicht da ist. Genau deswegen präferieren wir und plädieren auch regelmäßig auf nationaler Ebene eben diese Begrifflichkeiten zu ändern und wegzugehen von diesem Begriff von Kinderpornografie.
Also wir reden hier über sexualisierte Nacktbilder von Kindern. Welche Opfer betrifft das denn? Was wird da gezeigt von Kindern und Jugendlichen?
Genau, also ich meine, in der Mehrheit sind es sicherlich Jugendliche, aber auch da, es ist ja, wenn ich freiwillig mit eben meinem Freund, meiner Freundin, die im gleichen Alter ist, ein Bild teile, ist das ja erstmal okay, aber die Fälle, die dann eben auftauchen, sind ja die, wo es dann eben darum geht, dass diese Bilder einfach weiter an Dritte ohne Einwilligung geteilt wurden. Wir sehen aber auch immer wieder, und das zeigen beispielsweise Berichte von der Internet Watch Foundation ganz gut, dass die Anzahl an Fällen von jüngeren Kindern, insbesondere in der Altersgruppe 7 bis 10 in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Und auch in Deutschland gibt es ja die JIM-Studie und dort berichten auch immer vermehrt Kinder unter 14 Jahren, dass sie eben betroffen sind von Cybergrooming oder dass sie eben nach sexuell expliziten Bildern gefragt wurden.
7- bis 10-jährige Kinder, wo kommen diese Bilder her?
natürlich ist das nicht immer nur Cyber-Grooming, aber auch, also vor allem im Gaming-Bereich nimmt es eben zu und hat eben vermehrt auch über die Corona-Pandemie zugenommen. Wir sehen aber auch immer noch, dass auch in dem Bereich das viel aus dem sozialen Nahumfeld der Kinder und Jugendlichen sind. Das sind nicht immer Fremde, die im Internet kontaktieren, sondern das sind eben Leute, die zur Familie gehören, Freunde sind, über Vereine etc. Da ist es sicherlich zum einen so, dass die Kinder selbst aufgefordert werden, eben Bilder zu machen. Aber wir haben natürlich immer wieder auch die Situation, wo die Kinder und Jugendlichen gar nicht die Bilder selbst herstellen, sondern wo die Bilder eben gemacht werden von ihnen und diese dann ins Internet gestellt werden.
Also mit voller Absicht? Warum machen Sie das? Was haben Sie davon?
Es ist natürlich häufig, wie bei vielen Straftaten in dem Bereich, immer auch ein Aspekt von eben Macht, um Macht über die Betroffenen zu haben, aber gleichzeitig auch, um sich in der Community von den TäterInnen zu profilieren und das da zu teilen. Und die Nachfrage ist hoch. Es wird nicht immer gegen monetäre Interessen getauscht. Viel wird auch einfach Material hin und her getauscht, weil es natürlich immer auch dieser neue Kick dann ist, also wenn man es von psychologischer Seite betrachtet, dass man natürlich neues Material, neuen Input quasi sucht und da wird Bildmaterial dann untereinander getauscht.
Herr Bohnewinkel, wer sind denn die Täter und Täterinnen? Kann man das sagen?
Ja, zumindest in den Fällen, wo wir beide Seiten, also Opfer, Täter, dann auch ermitteln können. Und auch da zeigen eben Zahlen, dass in fast der Hälfte aller Fälle es irgendwie Vorbeziehungen auch gibt zwischen Opfer und Tätern. Ich kann das nur wiederholen, was jetzt gesagt wurde. Ja, also ob das jetzt das soziale Umfeld ist oder zum Teil auch irgendwelche Sportvereine und so weiter. Was ich noch ergänzen wollte, weil Sie auch fragten, warum werden dann jetzt diese Bilder getauscht? Also da würde ich vielleicht nochmal ergänzen, dass es ja auch noch die sogenannten Keuschheitsproben gibt. Also das heißt, wenn ich mich gerade online in einer bestimmte Plattform begeben möchte, wo ich die Hoffnung als Täter habe, ein anderes Bild oder vielleicht sogar Videomaterial zu kommen, dann komme ich da häufig nur rein, indem ich erstmal was zuliefere. Und ein anderer Aspekt, der auch noch nicht genannt wurde, ist, mit den Bildern werden die Opfer auch erpresst. Ja, also das heißt, ich habe hier ein Bild von dir gemacht und ich erpresse dich damit, in welcher Richtung auch immer. Also zum Beispiel, dass ich jetzt noch mehr Bilder von dem Opfer haben möchte oder.
Das funktioniert aber nur bei Kindern ab einem gewissen Alter, ne?
Das ist richtig, genau.
Also habe ich es richtig verstanden, dass es jede Menge Menschen gibt, die Bilder von bekannten Kindern machen, Nacktbilder, und die dann mit dem vollen Bewusstsein dessen, was sie dem Kind antun, ins Internet stellen?
Ja, da sind halt die eigenen Interessen wesentlich höher. Und deshalb wird das gemacht. Vielleicht auch, weil der Unrechtsgehalt dort gar nicht so erkennbar ist. Vielleicht auch für die Täter. Das ist so.
Wie ist es mit ganz kleinen Kindern, mit Babys? Kommt das auch vor?
Ja, kommt vor. Das kommt vor. Und zu den Bildern vielleicht auch nochmal. Also wenn wir in so ein Forum auch mal reingucken und was dort für Bildmaterial getauscht wird. Also manchmal glaubt man gar nicht, was das ist. Und ich meine jetzt nicht die ganz schlimmen Bilder, sondern wo vielleicht jeder ohne entsprechend, ich sage jetzt mal, sexuelle Neigung sagen würde, es ist ja einfach nur ein Bild von einem Kind, was vielleicht irgendwie im Wasser planscht. So. Also auch solche Bilder sind natürlich dabei. Ne? Also da, die Spannweite ist groß. Es gibt eben von bis.
Mhm. Gerade bei Kleinkindern, Babys ist ja unvorstellbar, dass so etwas passiert, ohne dass jemand von den Eltern das mitbekommt.
Ja, so kann man erstmal drüber nachdenken. Andererseits, die größte Baustelle, warum es halt auch immer mehr zur Verfügung gibt, das sind häufig eben auch Eltern und Angehörige, die einfach auch unbedarft von ihren Klein- und Kleinstkindern irgendwelche Fotos ins Internet posten. Und das reicht im Grunde aus. Also ich habe ja gesagt, es gibt nicht nur die harten Bilder dabei, sondern entsprechend reicht das aus, wenn ich ja ein Bild von meinem Kind oder vielleicht auch von meinen Enkeln irgendwie nehme und das irgendwie auf meinen sozialen Kanälen zum Beispiel poste. Und das ist eine Riesenbaustelle, die da angegangen werden muss, wenn wir uns vielleicht später auch nochmal über die Präventionsmöglichkeiten dort unterhalten.
Kampf gegen Kinderpornografie, ist der Staat machtlos? Das ist das Thema heute in SWR Kultur Forum mit dem Kriminalbeamten Eike Bohnewinkel, der Juristin, Privatdozentin Dr. Anja Schmidt und Lea Peters vom Kinderschutzverein Eckpat. Es gibt ein neues Problem im Zusammenhang mit Bildern von Kindern, von Jugendlichen, von nackten Kindern und Jugendlichen, nämlich die künstliche Intelligenz. Es ist inzwischen eine Sache von Sekunden, aus einer harmlosen Aufnahme ein sexualisiertes Bild zu machen. Es braucht nur ein paar Klicks und dann hat man ein Nacktbild von einem vorher Bekleideten, ein sogenanntes Deep Nude. Kann man denn sagen, wie groß der Anteil manipulierter Bilder in diesem Bereich inzwischen ist?
Ja, ich würde die Frage vielleicht mal aufgreifen. Wir wissen, dass es diese Deepfakes gibt. Die Apps, die das Ganze zugänglich machen, die verbreiten sich halt derzeit rasend, weil einfach KI in den letzten Monaten, Jahren entsprechend so stark zugenommen hat mit entsprechenden Funktionen, wie eben auch den Möglichkeiten, einfach entweder Gesichter zu tauschen oder angezogene Menschen einfach durch eine KI ausziehen zu lassen. Die Zahlen, die wir aktuell haben, die sind noch gering, aber das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren ganz, ganz stark ändern, und zwar nach oben.
Ich wollte hier vielleicht auch einhaken, dass hier ja auch die Rechtslage einfach noch nicht so klar ist, ne? Also weil bei realen Inhalten, die ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, haben wir ja sehr starke und umfassende Verbote im Bereich Kinder- und Jugendpornografie. Das ist bei sogenannten Deepfakes nicht so. Ja. Ja, also die darf man herstellen, die darf man selbst besitzen oder sich beschaffen, die darf man nicht an Dritte zugänglich machen, aber ne, hier sieht man, dass sozusagen das Recht auch noch nicht umfassend schützt. Und hier von der Überarbeitung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, hier hat man das Problem Deepfakes im Blick und da ist natürlich zu hoffen, dass hier Regelungslücken geschlossen werden, dann eben auch in Deutschland.
Da würde ich aber vielleicht ganz kurz, weil Deep Nudes, Deep Fakes würden ja unter wirklichkeitsnahes Missbrauchsmaterial oder eben Darstellungen sexualisierter Gewalt fallen. Und das ist unter Strafgesetzbuch 184b durchaus strafbar.
Ja, ja, aber es ist eben nur strafbar, das an Dritte zugänglich zu machen. Man darf es herstellen,
genau,
zum Eigengebrauch, und man darf es besitzen. Und da beginnt das Problem ja eigentlich schon, ne?
Ja, dass aber genau, das
Teil hergestellt werden kann.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Problem und auf jeden Fall was überarbeitet werden muss, weil gerade ja bei den Deep Nudes und auch bei den Deep Fakes sich ja um reale Kinder und Jugendliche handelt. Auch wenn die Bilder eben manipuliert sind, dass er trotzdem in die Persönlichkeitsrechte und dort eingreift. Aber die Weiterverbreitung ist eben strafbar und das passiert ja auch häufig. Also es sind ja tatsächlich seltener geworden TäterInnen, die ihr Material gar nicht teilen, einfach weil die Entdeckung auch nicht so groß ist, also dass man da jetzt wirklich entdeckt wird. Da kann man ganz gut anonym eben bleiben.
Ja, und ich möchte auch nochmal bestärken, dass, ne, also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Deepfake ja weniger schlimm ist als als ein realer Inhalt. Eben weil halt eine reale Person täuschend echt sexualbezogen dargestellt wird, ist die Rechtsverletzung eigentlich dieselbe. Also ebenfalls schwerwiegendes Unrecht. Das sollte parallel laufen dann eben auch bei den rechtlichen Verboten.
Könnte man nicht argumentieren, dass wenn das Gesicht nicht gezeigt wird oder ein Fake-Gesicht ist, dass es dann weniger schlimm ist, weil es kein in Anführungszeichen echtes Kind mehr ist?
Naja, wir haben ja also bei den Deep Nudes, das sind ja eben die Bilder von echten Kindern. Also beispielsweise habe ich dann ein Bild vielleicht, wo das Kind im Bikini eigentlich abgelichtet ist und dann gebe ich das eben in dieses KI-Tool und dann sage ich ja, stell mir die Person eben nackt dar. Und somit ist ja eine reale Person dargestellt. Bei Deepfakes das Gleiche. Da wird halt quasi ein Kopf auf einen fremden Körper gesetzt. Aber das ist trotzdem eben ja immer noch eine reale Person. Und dann haben wir eben die komplett KI-generierten Materialien. Und da ist eben trotzdem die Schwierigkeit. Also es gibt erste Studien dazu und auch TäterInnen selber berichten, dass sie, auch wenn sie KI-generiertes Material eben anschauen, dass das trotzdem eben diesen Bedarf nach mehr und dann eventuell sogar nach Straftaten eben außerhalb vom Netz weiter stärkt. Und wir haben eben das Problem, dass es sehr schwierig ist, mittlerweile KI-generiertes Material von realem Material zu unterscheiden und das natürlich auch Ressourcen dann bindet.
Also das ist ein guter Punkt, den Sie da erwähnt haben. Ausgehend von der Frage, wäre es jetzt eigentlich weniger schlimm, weil es sind keine echten Kinder? Ja, vielleicht, aber eben genau das, was jetzt Frau Peters auch schon gesagt hatte. Also die Motivation, weiteres Bildmaterial zu bekommen, das bleibt ja trotzdem da. Und die Frage ist ja, wann reicht es Tätern auch nicht mehr aus, sich eben nur Bilder von Kindern anzugucken? Mhm. Also von daher, wenn wir den Blickwinkel in die Richtung geben, dann ändert sich auch durch KI-generiertes Bildmaterial nichts.
Wenn die Nutzungszahlen solcher Nudify-Plattformen ansteigen und auch, was weiß ich, auf Instagram, wenn dort geworben wird mit Links und man da schnell draufklickt, liegt das daran, dass die Hemmschwelle vielleicht niedriger ist, weil man denkt, das ist ja nur KI? Oder was hat es sonst für Auswirkungen auf die Nutzer?
Ja, das sind natürlich die Möglichkeiten, die werden einfacher. Und jetzt ist das nächste Thema halt KI. Vielleicht ist es ein Stück weit dann auch die Neugierde, weil es eben sehr, sehr einfach ist. Also ich brauche nur so einen Link anklicken und ein Bild hochladen und der Rest wird durch die KI gemacht. Die Frage ist ja dann auch, wenn ich solche Apps dann so einfach nutzen kann und ja auch Kinder ausziehen lasse, also es ist in dem strafbaren Bereich, dann ist eben die Frage, wie hoch ist denn mein Entdeckungsrisiko? Ja, also wenn wir das kriminologisch betrachten, uns die kriminologischen Theorien dann auch zunutze machen, dann ist genau die Frage, also welchen Aufwand habe ich und wie hoch ist das Entdeckungsrisiko?
Mhm. Ja. Wer verdient denn da dran? Also es muss ja auch ein Interesse dran bestehen, das so massenhaft zu verbreiten. Also was für ein Geschäftsmodell steckt da dahinter?
Geld. Es geht um Geld. Also die Anbieter, die schreiben ja alle auf ihren Seiten, ja, das ist nicht da und dafür dürft ihr das nicht benutzen und so weiter. Inwieweit die das letztendlich tatsächlich umsetzen, dass, bevor ich so ein Bild hochladen kann in so eine App, der Anbieter schon mal guckt, wie alt ist der Mensch, den ich da jetzt hochlade vielleicht. Wobei, wir reden jetzt natürlich über die Opfergruppe der Kinder, aber auch für Erwachsene ist das ganz, ganz schlimm. Wenn einfach ein Bild genommen wird, der Erwachsene wird ausgezogen und das Bild wird dann in irgendwelchen Chatgruppen geteilt. Mhm. Also die Wirkung für Betroffene, die ist immens, ne? Und das kann man nicht mehr zurückholen. Und inwieweit die Anbieter da wirklich entsprechende Algorithmen einsetzen, die das verhindern, obwohl sie es in ihre Webseiten häufig oder in ihre Apps reinschreiben. Also ich weiß ja, was da geht. Und das ist letztendlich, ich bestätige die AGBs, so wie bei anderen Sachen auch, klick auf Hochladen, Ausziehen, fertig.
Also müssen die Anbieter zur Verantwortung gezogen werden? Ist das überhaupt möglich?
Schwierig.
Ja, das sind ja,
das war jetzt eine Frage für die Juristin.
Ja, genau. Ja, das sind ja Debatten, die gerade auch sehr intensiv geführt werden und wurden. Und mit dem Digital Services Act der Europäischen Union hat man ja versucht, hier erste Schritte zu tun, um Plattformen im Internet eben auch in die Verantwortung zu nehmen. Und im April kam ja die Nachricht, dass 3 Sexplattformen, Pornhub, Stripchat und Xvideos, als sehr große Online-Plattformen eingestuft wurden, die jetzt eben auf der Basis des Digital Services Act selbst Risikobewertungen vornehmen müssen. Also welche Risiken sozusagen bei ihrer Nutzung entstehen, zum Beispiel für geschlechtsspezifische Gewalt oder auch Gefahren für die Entwicklung von Minderjährigen. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, Plattformen selbst überhaupt erstmal in die Verantwortung zu nehmen, kann aber natürlich nur ein erster Schritt sein, ne?
Weil ja, eigentlich die anderen muss ja verhindert freuen sich, werden. Ne? Die Kleinen.
Ja, na klar. Ja, aber auch selbst, ne, an Verantwortlichkeit für die Großen. Es muss ja eigentlich verhindert werden, dass überhaupt illegale Inhalte eingestellt werden. Die müssen schnell entfernt werden. Man kann auch darüber nachdenken, ob man Plattformen nicht auch in eine finanzielle Verantwortung nimmt, weil sie eben auch gefährlich sind für die, ne? Sie bergen ja eine spezifische Gefahr für die Verbreitung illegaler Inhalte.
Finanzielle Verantwortung heißt was? Was meinen Sie damit? Schadenersatz?
Ja, es gibt da durchaus Ideen, ne? Kann eine Plattform selbst haften oder müssten Plattformen vielleicht auch von dem Geld, was sie verdienen, in einen Fonds einzahlen, der dann für Betroffene sexualisierte Gewalt, digitale Gewalt nutzbar gemacht wird, wie auch immer, ne? Also da kann man ja über viele Möglichkeiten nachdenken.
Also ich würde da vielleicht auch nochmal ergänzen, dass Plattformen durchaus in die Verantwortung genommen werden können und müssen. Und eben der DSA, also der Digital Services Act, da ja jetzt auch ein erster Schritt hin ist und die sehr großen Online-Plattformen eben besonders hohe Auflagen haben. Aber das heißt ja nicht, dass die kleineren gar keine Auflagen haben. Und da kann man sicherlich auch evaluieren und schauen, wenn das jetzt angelaufen ist, okay, inwiefern man da auch eben die kleineren Plattformen für bestimmte Bereiche noch mehr in die Verantwortung nimmt. Und ich glaube, was auch dabei ein ganz wichtiger Schritt ist und auch wichtig ist, dass das ja auch mehr Transparenz einfach bringt und Mindeststandards, die für alle Plattformen gelten, weil ohne Transparenzberichte und ohne Mindeststandards haben wir halt gar keinen Startpunkt. Und das ist natürlich nicht das Einzige, wenn es um Prävention und Bekämpfung sexualisierter Gewalt im digitalen Raum geht, aber es ist ein Baustein, der auch nicht wegzudenken ist und nicht vernachlässigt werden darf.
Ist absolut wichtig, dass die Betreiber solcher Plattformen entsprechende Verpflichtungen haben. Es ist natürlich immer die Frage, Das sehen wir auch zum Beispiel, was das Thema Hasskriminalität im Netz angeht. Bei Unternehmen, die halt sagen, also ich sitze nicht in Europa, interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht, was da für eine Rechtslage ist. Und da gibt es starke Probleme. Viele große Plattformen, die machen natürlich mit, die machen auch freiwillig mit. Aber bei einigen kommen wir nicht ran. Und das wird in dem Themenbereich der Missbrauchsdarstellung ähnlich sein, beziehungsweise auch bei Anbietern von solchen Deep-Nude-Apps, die im Ausland, also außereuropäischen Ausland sitzen, die sagen, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was jetzt die EU dafür Gesetze und Auflagen vorgibt. Ja. Und was ich noch anmerken wollte, ist folgender Punkt. Man hat manchmal das Gefühl, dass, ja, wir haben jetzt den Digital Service Act, also die großen und auch die mittleren und kleinen, entsprechend sind die verpflichtet. Was wir damit aber machen, ist eigentlich, dass wir Strafverfolgung in die Hände von privaten Unternehmen legen. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin so ein großer Anbieter, ich habe jetzt so eine Verpflichtung, muss jetzt so eine kleine Einheit vielleicht aufbauen, die die Inhalte meiner Plattform scannt. Ja, welche Leute stelle ich denn da ein? Also mit welchem Know-how wissen die denn eigentlich, was bei uns jetzt in Deutschland strafbar ist und was nicht? Also ich will damit sagen, wir verlagern das, die Verantwortlichkeit eigentlich unseres Staates, also unseres Rechtsstaates, immer weiter irgendwie in private Hände, dann sagt man, ja, haben wir jetzt erstmal ganz gut gemacht. Und das halte ich für ein, wir kommen nicht drum hin, dass alle Player mitmachen, keine Frage.
Ja.
Aber polizeilich muss man das Ganze doch auch im Blick haben und vor allen Dingen auch als Rechtsstaat, denn wir haben ja auch einen Schutzauftrag gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und da kann es nicht sein, dass wir immer nur die Verantwortlichkeit irgendwie auslagern wollen.
Sie sagen aber gerade, der Staat kann gar nichts mehr machen, wenn das Ausland nicht mitspielt. Habe ich das richtig verstanden?
Da würde ich vielleicht einmal einhaken, weil das ist, also unter dem DSA ist es ja so, dass...
Der Digital Services Act.
Genau. Ne? Der deutsche Titel ist, glaube ich, Digitales Dienstegesetz. Mhm. Genau, da ist es ja so, dass die sich dran halten müssen, wenn sie eben ihre Dienste auch in der EU anbieten. Und so hat man ja schon da eben eine Grundlage. Und ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, was drin steht als Anzahl der Nutzenden, wie viele das sein müssen, um als eben signifikante Anbieter in der EU zu gelten. Aber da fallen eben die meisten Plattformen drunter und viele der Plattformen haben, also natürlich, wo wir ein Problem kriegen, wenn sie beispielsweise in anderen Ländern sitzen, die eben nicht kooperieren, aber beispielsweise, wenn sie jetzt Sitz in den USA haben oder ähnlichen Ländern, dann kooperieren da die Staaten ja auch und dort haben wir ähnliche Gesetzgebungen, die es schon seit ein paar Jahren gibt. In anderen Ländern werden sie jetzt entwickelt und sollen auch eingeführt werden. Sprich, wir haben auch anteilig eine internationale Harmonisierung in dem Bereich und damit sind die Plattformen dann schon irgendwo gezwungen, sich auch daran zu halten. Vor allem, weil in der EU ja auch einfach so viele Menschen leben, dass sie die Nutzenden natürlich auch nicht verlieren wollen und den Markt nicht verlieren
wollen. Ich
wollte
das auch gar nicht kleinreden, die Idee. Das ist ein super Baustein, den wir da haben. Gründe sind natürlich, hier leben viele in der EU, hier kann man eben Geld verdienen. Mhm. Und von daher haben die natürlich auch ein eigenes Interesse, da mitzumachen. Es gibt aber durchaus Plattformen, also sagen wir mal so, es ist schwierig, ja. Also da muss man anderen Druck noch erzeugen.
Ich wollte auch Herrn Bohne-Winkel einfach nochmal unterstützen in der Einschätzung, dass es natürlich ein Problem ist, wenn die Plattformen selber kontrollieren und auf einmal quasi rechtsstaatliche Prüfungen und Maßnahmen vornehmen müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben das Problem, dass die herkömmlichen rechtlichen Instrumente einfach viel zu spät greifen, wenn sich etwas im Netz viral verbreitet. Ne? Aber es ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Genau.
Wie sieht's denn aus mit den Strafen für solche Delikte? Also wir haben ja schon am Anfang kurz gesagt, demnächst werden die Strafmaße für Kinderpornografie, die seit 3 Jahren in Kraft sind, die werden verändert. Die Mindeststrafe geht runter von 1 Jahr auf 3 bzw. 6 Monate. Die Höchststrafen sollen ähnlich bleiben. Sind die Strafen abschreckend genug?
Naja, erstmal, das betrifft ja die sogenannten Besitzdelikte, ne? Also dass man den Besitz an eine individuelle andere Person zugänglich macht oder sich selbst den Besitz an Kindern oder jugendpornografischen Inhalten verschafft, die eben ein tatsächliches Geschehen wiedergeben.
Sie meinen jetzt die Mindeststrafe von zum Beispiel 3 Monaten, ne? Da hatten wir den Fall von der Lehrerin.
Problematisiert worden ist das für die Besitzdelikte, ne? Also die für reale und wirklichkeitsnahe Inhalte ist diese Mindeststrafe 1 Jahr und rechtsstaatlich bedenklich ist es eben in Bezug auf die Besitzdelikte, weil es hier eben Fälle gibt, wo das Unrecht und die Schuld so gering ist, dass ja, eine Verbrechensstrafbarkeit, Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr einfach unangemessen ist.
Nehmen wir gerade den Fall von der Lehrerin aus Rheinland-Pfalz, genau, ne, die Material bei einer 13-Jährigen genau entdeckt hat und den Eltern weitergeleitet hat. Und die musste jetzt die Staatsanwaltschaft Koblenz ermitteln und anklagen. Genau. Und es wäre ein Verbrechen gewesen, die Frau hätte nicht mehr arbeiten dürfen und so weiter und so fort.
Genau, ne? Oder ne, was ja eigentlich noch härter ist sozusagen, dass jemand Nachrichten aufs Handy gepusht bekommt und die versehentlich nicht löscht, ja, dass die dann in der WhatsApp-Galerie auftauchen und man hat sie einfach nicht gelöscht. Und da ist natürlich eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr nicht angemessen. Und bis zu dieser Strafrahmenerhöhung konnten halt die Ermittlungsbehörden oder die Gerichte solche Verfahren auch einfach einstellen aufgrund geringen Unrechts und geringer Schuld. Und diese Möglichkeit gibt es eben nicht mehr, wenn die Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr beträgt.
Die gab es auch nur, weil die Regierung damals durchgesetzt hat, gegen schon damals den Ratschlag von Juristinnen, Juristen und der Polizei.
In der Anhörung, genau, im Bundestag ist das eigentlich von sehr vielen Seiten, was ja ungewöhnlich ist, sehr hart kritisiert worden, genau. Und jetzt soll das nicht ganz rückgängig gemacht werden, ne? Also es wird nicht abgesenkt auf das Vormaß, aber immerhin diese Mindeststrafbarkeit von einem Jahr soll entfallen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich sehr wichtig. Also ne, wir müssen ja unterscheiden zwischen, was ist eine angemessene Bestrafung von schwerem Unrecht und was ist so eine von moralischer Empörung getriebene, unverhältnismäßige Symbolpolitik, die ja den Betroffenen auch gar nichts nützt. Also es werden ja nicht mehr Fälle ermittelt, nur weil die Mindestfreiheitsstrafe steigt. Also von den Strafverfolgungsbehörden ist das ja auch, also ist diese Strafrahmenerhöhung ja auch als kontraproduktiv eingeschätzt worden, weil sie halt gesagt haben, wir müssen jetzt diese Fälle geringen Unrechts, geringer Schuld verfolgen und brauchen eigentlich Ressourcen für die wirklich schweren Fälle, also für die pädokriminellen Täter, die, ne, wo viele Kinder betroffen sind und so weiter.
Sind denn die Strafen für die pädokriminellen Täter angemessen, wie sie gerade sind? Sind die hoch genug?
Also ich finde es schwierig, da nur auf die Abschreckung zu gehen. Natürlich ist es wichtig, dass Gesetze eben so gestaltet sind, dass sie natürlich auch irgendwo versuchen, Straftaten zu verhindern. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, was einfach ganz viel fehlt in dem Bereich, ist auch viel mehr präventive Arbeit. Nicht jetzt im Sinne von nur präventiver Arbeit eben für potenziell Betroffene, sondern eben auch für potenzielle TäterInnen. Und da haben wir viel zu wenig Wissen, viel zu wenig Forschung und viel zu wenig Präventionsstrategien auch, weil Abschreckung ist natürlich eine Sache, aber eigentlich wollen wir ja dahin kommen, dass die Nachfrage sinkt. Und ich glaube nicht, dass das allein durch Abschreckung möglich ist.
Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass das überhaupt keine Rolle spielen kann bei gewissen Tätern, weil die wissen ja auch gar nicht, was ist jetzt zum Beispiel die Höchststrafe. Das interessiert die nicht, weil sie eine andere Motivation haben. Ja. Also nur, wenn ich ein Strafmaß erhöhe, hat das unmittelbar erstmal ganz, 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 ganz geringe Auswirkungen. Also die Frage ist doch vielmehr das, was ich vorhin auch schon mal sagte. Also wie viel muss ich aufwenden? Was brauche ich, um irgendwo ranzukommen? Und wie hoch ist dann die Entdeckungswahrscheinlichkeit? Das ist eine ganz, ganz große Baustelle. Wenn ich weiß, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit immens hoch ist, dann schreckt das ab.
Was brauchen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Herr Bohnewinkel, damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Täter und Täterinnen entdecken, dass die größer wird in dieser Flut von Bildern?
Was wir brauchen, also wenn wir schon die immens steigenden Zahlen uns anschauen, dann müssen Ressourcen da sein. Also das fängt damit an, dass ich genug Personal habe, um die Fälle abzuarbeiten. Das fängt dann oder geht dann weiter darüber, wie sind die Kolleginnen und Kollegen ausgestattet, fortgebildet und so weiter für diese Bereiche. Gerade wenn wir uns in einem digitalen Raum bewegen müssen, dann können wir nochmal Unterschiede machen zwischen, ja, wir bewegen uns im normal verfügbaren Internet oder im sogenannten Darknet. Das sind alles Sachen, die das Ganze komplexer machen. Derzeit, also aktuell ist es so, aufgrund der Masse an Verfahren, es gibt Dienststellen, da liegen durchschnittlich 50 Durchsuchungsbeschlüsse auf dem Tisch, die vollstreckt werden müssen.
Und derweil kann der Täter weiter agieren.
Weil wir eben auch gerade hat Frau Schmidt ja schon erwähnt, ne, mit dem Verbrechenstatbestand, wir kommen halt nicht drumherum. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, das, was wir damals 2021 schon kritisiert haben, dass wir gesagt haben, dass wird zu Masse an Verfahren führen. Wir werden geflutet und wir müssen dann durchsuchen gehen. Also das hilft nichts. Also da ist schon mal die Gesetzesänderung, das wäre eine Sache, die ja kommen wird. Mhm. Und das erleichtert das Ganze schon mal. Nichtsdestotrotz nehmen die Fälle zu und wir müssen dort aktiv werden. Wir haben ja keine Möglichkeit zu sagen, ach, da schauen wir jetzt mal ein halbes Jahr nicht drauf. So funktioniert ja unser Rechtsstaat nicht. Und das bedeutet, ich brauche Ressourcen in dem Bereich. Und Ressourcen sind eben Personal, aber auch entsprechende Ausstattung, was auch Software angeht, die für bestimmte Ermittlungsschritte uns unterstützt. Auch das Thema KI spielt eine ganz große Rolle. KI, die uns eben unterstützt und ja so einfache Aufgaben abnehmen kann und so weiter.
Als Ermittlungshilfe sozusagen.
Genau, genau.
Brauchen Sie eine Art von Vorratdatenspeicherung, eine andere als die wir bisher haben, würde das einen großen Batzen ausmachen und die Arbeit sehr vereinfachen?
Vereinfachen würde sie nicht. Also wir müssen uns überlegen, es gibt eine gute Untersuchung vom Bundeskriminalamt in Bezug auf die NCMEC-Fälle, also die Fälle, die eben aus den USA gemeldet werden. Da wurde eben mal genau geschaut, welche Fälle kann ich derzeit ausermitteln? Also ich finde dazu hinterher erstmal eine tatverdächtige Person. Und das sind letztendlich 41% nur gewesen. Die Frage ist, wollen wir uns das leisten, dass wir 60%, also sind dann nicht ganz 60%, weil durch andere Ermittlungsmethoden konnten auch noch mal ein paar Verfahren angereichert werden und führten dann auch zu Tatverdächtigen, sodass wir insgesamt oder das BKA insgesamt hat, sie hat eine Erfolgsquote von 75%. Aber letztendlich waren es nur 41% der Vorgänge, wo zu einer IP-Adresse ein Nutzer zugeordnet werden konnte. Bei den anderen eben nicht, weil keine Daten mehr gespeichert waren oder eben aus anderen Gründen, weil zum Beispiel die Portnummer nicht mehr zur Verfügung gestanden hat, sodass auch der Provider nicht sagen konnte, wem gehört die entsprechende IP-Adresse. Mhm. Und auch in diesem Papier, was da sehr interessant ist, wird eben auch erläutert, da wird hypothetisch erhoben, was passiert denn, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung, wir reden jetzt nur über IP-Adressen, ja. Also Vorratsdatenspeicherung gibt es auch in anderen Bereichen und wir reden jetzt wirklich nur über IP-Adressen und was es bringen würde, prozentual, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung hätten, da ist zum Beispiel, wenn wir uns angucken, hätten wir sie 14 Tage, dann wäre die Erfolgsquote schon bei 84%. Mhm. Hätten wir sie sogar, ich sag mal, 28 Tage, dann sind wir über 90%. Das kann man an Zahlen einfach nachlesen. Die Frage ist, wollen wir uns das als Gesellschaft leisten derzeit? Einen gewissen Anteil, sagen wir mal die 25%, die wir nicht ermitteln können, weil keine Ansatzpunkte mehr sind. Denn die IP-Adresse, gerade in dem Bereich, ist häufig der einzige Anhaltspunkt, um zu Personen zu kommen. Gerade frisch hat der Europäische Gerichtshof Ende April hat nochmal zwar zu anderen Ländern ein Urteil erlassen zur Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten bis dato immer den Standpunkt, das geht nur bei schwerer Kriminalität. Und jetzt gibt es ein Urteil, relativ neu, dass es sogar bei jeder bei jedem Phänomen eigentlich erlauben würde, weil eben auch der EuGH sagt, eine reine IP-Adresse, damit habe ich kein Persönlichkeitsprofil. Nichtsdestotrotz sagt der EuGH nur, also auf das notwendigste Minimum, ne, die Dauer darf nur das notwendigste Minimum natürlich sein. Sie haben jetzt nicht gesagt, was sie vielleicht vorschlagen würden, das wäre ja auch mal ganz nett gewesen. Also zumindest das, was der EuGH uns auch offen lässt, nämlich eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu IP-Adressen. Da hat der EuGH die Tür so einen Spalt offen gelassen.
Mhm. Also das würde
dann
noch
ist jetzt, dann ist, Entschuldigung, ein Satz noch, dann ist jetzt genau die Frage mit den Zahlen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, wollen wir uns als Gesellschaft das leisten, 20-25%, also sind ja nur die Fälle, von denen wir Kenntnis erlangen, wollen wir uns das bei diesen Fällen leisten, aufgrund einer fehlenden Vorratsdatenspeicherung nicht weiter ermitteln zu können?
Das sind ja auch schwierige Abwägungsfragen in diesem Bereich, weil
definitiv
eben anlasslose, verdachtslose Massendatenspeicherung, das betrifft ja am Ende jeden von uns oder kann jeden von uns betreffen, auch wenn eine Person gar nicht kriminell ist oder überhaupt kein Verdachtsanhaltspunkt ist. Und das gehört für mich so, zu diesem können wir uns das als Gesellschaft leisten dazu, eben da in eine Abwägung zu gehen. Und was ja hier in Deutschland gerade ja, gab es ja eine Entscheidung innerhalb der Regierung zu sagen, nein, wir wollen keine IP-Adressenspeicherung, sondern wir wollen dieses Quick-Freeze-Verfahren, wo halt bei einem Verdacht erst Daten sozusagen gespeichert werden, ne, wo man jetzt halt überlegen kann oder überlegen muss, ist das, greift das weniger ein, ist das genauso effektiv? Genau, ne? Also das sind die Debatten, die da ja geführt werden.
Und die werden auch noch heftig geführt. Ich glaube, da ist genau das letzte Wort noch nicht gesprochen, habe ich den Eindruck. Lassen Sie uns ganz kurz, weil die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist, zwei Punkte noch ansprechen. Wie kann man gerade bei kleinen Kindern eine Art von Prävention leisten? Ist es möglich, sie zu schützen?
Also ich glaube, es ist immer schwierig. Man kann nie einen hundertprozentigen Schutz, glaube ich, in keinem Bereich herstellen. Aber wir sehen auf jeden Fall ganz deutlich, dass die Aufklärung steigen muss. Also sowohl bei Kindern und Jugendlichen, aber eben auch bei Erwachsenen. Wir sehen auch eine ganz hohe Diskrepanz darin, dass eben die Erwachsenen, die in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen da sind, dass die eigentlich davon ausgehen, dass diese ihnen eben berichten würden, wenn was ist. Und auf der anderen Seite die Kinder und Jugendlichen, die sagen, nee, zum einen schämen sie sich vielleicht, zum anderen trauen sie vielleicht tatsächlich auch nicht zu, dass wirklich weitergeholfen werden kann oder haben Angst davor, dass eben daraus ein Verbot resultiert, soziale Plattformen zu nutzen. Und ich glaube, da braucht es einfach ja mehr Schulung, mehr Aufklärung. Wie spreche ich über solche Themen? Wie minimiere ich diese Angst, mich eben zu öffnen? Das ist ein ganz großer Punkt, wo wir gut schauen müssen, wie erreichen wir alle und wie kann man das gut näher bringen? Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo mehr Investitionen nötig sind.
Polizei, Schulen, die informieren darüber, die klären darüber auf seit Jahren und Jahren intensiv. Man hat das Gefühl, es bringt gar nichts. Ist da wirklich noch was zu machen?
Ja, da ist was zu machen. Also ich selbst mache das auch privat an einer Schule, dass ich einmal im Jahr einen Vortrag halte. Man ist immer wieder erstaunt, wie wenig sich Eltern mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Mhm. Was bedeutet das, wenn mein Kind freigelassen wird ins Internet? Das ist ein großes Problem und auch wenn man nur einen kleinen Teil der Eltern erreicht und die vielleicht zum Nachdenken auch anregen kann, dann hat man immer was erreicht. Und deshalb unterstütze ich das sehr, wenn wir sagen, wir müssen viel mehr Prävention in dem Bereich betreiben. Und vor allem, die Ausgangsfrage war ja auch, können wir Kinder schützen? Ich sehe die Eltern da in ganz, ganz großer Verantwortung. Es geht einfach nicht, dass ich einem Kind, wir sehen ja die Zahlen teilweise schon ab 7, 8 Jahren, ein Smartphone ohne Beschränkungen in die Hand drücke und sage, hier, mach mal. Und nach gewisser Zeit stelle ich dann fest, irgendwas läuft hier verkehrt und dann ist es aber häufig schon zu spät. Also das eine, was Frau Peters sagte, ist natürlich dieses Vertrauen auch schaffen der Kinder. Mhm. Klar, das muss auch da sein. Die müssen Vertrauen haben. Aber wir Erwachsenen, wir müssen zum einen ein sehr gutes Vorbild sein. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt gewisse Plattformen, die darfst du nicht. Frau Peters hat ja gesagt, es darf nicht in einem Verbot enden. Ich würde das ein bisschen korrigieren. Wenn ich das Verbot nämlich genau begründe mit bestimmten Sachen und das mit dem Kind zusammen vielleicht auch, wir uns mal die App oder die Plattform anschauen und sagen, aus den und den Gründen halte ich das für nicht gut, dass du in dem Alter dich auf dieser Plattform anmeldest. Ich glaube, auch da kann man ein bestimmtes Verständnis erzeugen, aber wir Eltern, wir müssen Vorbild sein und ich stelle immer wieder fest, viele, die wissen nichts davon. Also die Eltern wissen es einfach nicht.
Ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also im Prinzip brauchen wir nicht nur Bildung in Bezug auf kleine Kinder. Wir brauchen die eigentlich alle in Bezug auf die digitalen Möglichkeiten, in Bezug auf, also ne, ich habe so das Gefühl, dass diese Deepfake-Geschichten auch vielleicht so als Spielerei betrachtet werden. Ne? Das ist eine neue technische Möglichkeit. Ja. Und das ist da wirklich auch unter Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen eine Aufklärung drüber bedarf. Das sind schwerwiegende Rechtsverletzungen, die erhebliche Folgen haben können für die Betroffenen. Also da braucht es eigentlich ganz umfassend sexuelle Bildung und Medienbildung.
Mhm. Am besten schon gleich in der Geburtsstation oder bei der Hebamme. Ne? Das kann, ja, da kann man gar nicht früh genug anfangen.
Definitiv. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, Möglichkeiten zu finden. Wie erreiche ich Eltern vielleicht auch außerhalb von diesem Schulkontext? Also es gibt auch Beispiele, wo Unternehmen eben für ihre Mitarbeitenden solche Schulungen angeboten oder organisiert haben, wo man dann vielleicht den Zugang nochmal erweitert und erleichtert. Und ich glaube, da müssen wir einfach Möglichkeiten finden. Wie können wir eben mehr Leute auch noch erreichen. Auch vielleicht, egal ob ich jetzt selber Kinder habe oder nicht, wir haben ja alle mit Kindern und Jugendlichen meistens zu tun in unserem Umfeld, auch wenn es nicht unsere eigenen sind. Wenn da alle ein bisschen mehr aufgeklärt und informiert sind, dann ist das auf jeden Fall nützlich.
Kampf gegen Kinderpornografie. Ist der Staat machtlos? Das war das Thema heute in SWR Kultur Forum mit Eike Bohne-Winkel, stellvertretender Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter und Experte für polizeiliche IT und Cybercrime. Lea Peters, Referentin für digitalen Kinderschutz beim Verein ECPAT Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung, und Privatdozentin Dr. Anja Schmidt, Vorsitzende der Fachgruppe Digitale Gewalt der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Mein Name ist Marion Theiß. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören.